Manchmal gehe ich ein bisschen laufen vormittags. Ich sage immer morgens, Frank sagt vormittags. Und dann bin ich mit einem Bekannten unterwegs, oft. Moment geht nicht, habe Bandscheibenvorfall. Unternehmer hat eine Spedition. Und damit er erreichbar ist, hat er immer sein Handy dabei. Also hinten immer, selbst beim Joggen. Ja, und dann geht er mal ganz abgehetzt ans Handy und dann rufen in der Regel irgendwelche Mitarbeiter von ihm an, irgendwelche LKW-Fahrer, die sind dann gerade unterwegs. Und so wie ich das mitbekomme, also mich nervt das tierisch, ne, dass man muss dann immer anhalten und dann gehen wir ein Stück und dann muss er da telefonieren. Und also ich komme schon drauf klar, aber es nervt halt. Ne, und dann spreche ich ihn drauf an und dann sage ich, ja, was war das jetzt für eine Frage? Sagt er, ja, total unwichtig. Ja, die rufen doch immer nur an, wenn es unwichtig ist, oder? Ja, sagt er, wenn es wichtig ist, rufen die nicht an. Neulich hat wohl einer von, der transportiert so Flüssigkeiten und dann haben die so diese großen LKWs mit so riesen Tanks hinten drauf. Ne? Und da hat wohl irgendeiner wusste nicht genau, wie man so eine ganz bestimmte Flüssigkeit, die da abzuholen war, eine Firma, so was ganz Besonderes, wie man also diese Kopplung da richtig macht. Ja, wusste er nicht, aber er hat es einfach mal ausprobiert. Ja? Und dann hat er das gemacht und dann entstand ein Vakuum und dann hat es diesen Riesentank zusammengezogen wie eine Cola-Dose. Hat mir das Foto gezeigt. Da hatte der Mitarbeiter nicht angerufen. Gestern Abend, also ihr merkt, es geht schon wieder um Fragen stellen. Gestern Abend, als ich im Bett lag und über die Predigt nachdachte und über meine letzte Predigt nachgedacht habe, die ein oder andere war vielleicht dabei, da ging es darum, dass wichtige Männer zu Jesus gegangen sind und haben ihnen eine Frage gestellt. Die da waren, können sich vielleicht erinnern. Da habe ich gestern gemerkt, heute geht ja morgen wieder um Frage, ey, du machst eine Predigtserie. Das ist mir aufgefallen. Hier geht es wieder ums Fragestellen heute. Und wieder kommen Leute und haben eine Frage. Wollen was wissen. Und irgendwie scheint die ganze Bibel voll zu sein mit fragenden Menschen. Und grundsätzlich ist das doch was Gutes. Es ist doch richtig zu fragen, bevor man irgendwas macht, dass es schief geht. Könnte doch sein, oder? Also fragt man doch lieber. Aber wir merken, wir wissen, wir kriegen das immer wieder bestätigt, das kommt eben auf die Motivation unseres Herzens an, beim Fragestellen. Sacharja 7, und ich lese euch den Text erstmal vor und dann schauen wir uns das an. Im vierten Regierungsjahr des Königs Darius, am vierten Tag des neunten Monats, des Monats Kislev, empfing Sacharja eine Botschaft vom Herrn. An diesem Tag, also vorher, trafen Gesandte aus Bethel in Jerusalem ein. Sarazer und Begemelech mit seinen Begleitern. Sie sollten dem Herrn ein Opfer darbringen und zu ihm beten. Außerdem sollten sie die Priester am Tempel des Herrn, des allmächtigen Gottes, und die Propheten fragen: Sollen wir auch weiterhin wegen des zerstörten Tempels am fünften Monat einen Fasten- und Trauertag einhalten, wie wir es nun schon so viele Jahre tun? Was ist der Bogen, der Zusammenhang? Also, die Israeliten kommen so langsam wieder aus der babylonischen Gefangenschaft zurück. Sie waren gefangen, Nebukadnezar ist eingefallen bei den Israeliten, hat alles platt gemacht, so ziemlich alles platt gemacht, hat die wichtigsten Leute mitgenommen. Ja, und den Tag, den betrauern die Israeliten, der rund 70 Jahre vorher war. Wir sind so 500 Jahre vor Christus, also rund 2.500 Jahre ist das her. So, das heißt, die schlimmste Zeit ist vorbei, weil Babylon ist nicht mehr an der Macht, also die Israel erobert haben, sind gar nicht mehr dran, sondern jetzt ist Darius dran, haben wir gerade gehört, der König der Meder und Perser, seit ein paar Jahren. Und der geht halt so mit diesen ganzen gefangenen Völkern anders um. Der ist nicht so, dass er so, und wir beuten die jetzt aus und holen da alles raus, sondern der sagt nur, schön zu haben. Ne? Besser haben als brauchen, das ist jetzt mein Land. Aber der lässt sie da. Die dürfen da bleiben und dürfen sich selbst regieren. Also fangen die Israeliten so langsam wieder an, sich heimisch zu fühlen. In der Zeit lebt Zacharja, der Prophet, spannender Prophet. Ne? Kleiner Prophet, weil der so ein kurzes Buch nur hat, sagen wir kleiner Prophet. Aber das muss ein ganz krasser Typ gewesen sein. Also von innen ein Riesenprophet. Der hat Sachen gesagt, Hammer, 500 Jahre vor Christus. So Sachen wie, da wird der Messias kommen und der wird der Durchbohrte sein. Und er wird an einem Tag wegwischen die ganze Schuld der Menschheit. Und kein Wissenschaftler zweifelt daran, dass das 500 Jahre vor Christus geschrieben ist. Und die meisten Wissenschaftler gehen davon aus, dass das auch auf jeden Fall noch Zacharja war. Krass, oder? Toller Typ. Und zu dem kommen die da jetzt, diese Abgesandten. Und fragen, hör mal, jetzt, das ist ja jetzt schon so lange her. 70 Jahre. Und jedes Jahr halten wir, das kommt gleich später noch, halten wir 2 Fastentage deswegen. Das ist doch anstrengend. Müssen wir das tun? Irgendwie nervt uns das. Hat das überhaupt noch irgendeinen Sinn? Mal vorweg, bevor wir zu der Antwort kommen, und das nimmt die Antwort vorweg, die Juden feiern diese beiden Tage heute noch. Ganz wichtige Feiertage. Kommen wir gleich noch. Also wissen wir schon mal so in etwa, wie das Ende der Antwort ausgeht. Aber schauen wir uns die Jungs mal nochmal an. Mich erinnert das, als ich das gelesen habe, da bin ich zufällig so einfach beim Blättern in der Bibel, ich mache das oft jetzt am Monitor, so beim Blättern bin ich da einfach hängen geblieben, fand das irgendwie interessant. Und dann dachte ich mir, das erinnert mich auch gerade wegen der Zeit so ans Heute. Als ich als Jugendlicher damals aus der DDR gekommen bin, hat mich eins in der Schule hier dramatisch fasziniert. Man durfte offen darüber diskutieren, ob wir noch irgendwas zu tun hätten mit dem Zweiten Weltkrieg. Das war in der DDR überhaupt keine Frage. Wenn du da offen in der Schule gesagt hättest, nein, das ist doch jetzt schon 40, 50 Jahre her, also damals, ne, als ich jung war, das ist lang her. Da waren das dann 40, 50 Jahre her. Wenn du da gesagt hättest, nein, das hat doch mit mir überhaupt nichts mehr zu tun, ja, dann hättest du vielleicht damit rechnen können, dass sie deine Eltern zu Hause abholen. Du musstest trauern, du musstest traurig sein, weil da irgendwann mal ein Krieg war. Und dann kam ich hier in die Schule und dann selbst auf der Marienhöhe, christlichen Internat, da wurde dann offen drüber diskutiert. Und da sagten gefühlte 80%, ey, das ist so lange her, ich bin 1970 geboren, 75, wann auch immer, das hat doch mit mir nichts mehr zu tun. Das durfte man sagen. Grundsätzlich fand ich das gut, aber ich fand das bis heute merkwürdig und diese Diskussion führen wir doch in unserer Gesellschaft heute auch. Und witzigerweise ein ähnlicher Zeitraum. 70 Jahre. Das ist doch jetzt über 70 Jahre her. Hat das uns heute noch was zu sagen? Was damals passiert ist? Haben wir da irgendeine Verantwortung? Warum sollen wir denn trauern wegen einer Sache, die vor 70 Jahren war? Was sollten Sie genau betrauern? Der eine Feiertag, den sie da betrauert haben, war der, dass sie, also der Ursprung des ganzen Problems, dass der Tempel zerstört wurde. War eingesetzt von Gott, dieser Feiertag, bitte fastet und betrauert diesen Tag. Und das haben sie dann gemacht. Und der zweite Feiertag geht auf eine Geschichte zurück, von der Jeremia berichtet. Das ist Gedalia. Das war ein Statthalter, der eingesetzt war von Nebukadnezar. Es war ein hoher Beamter aus Juda. Der war da eingesetzt als Statthalter in Mizpa und der hielt diese Stadt und stand für eine Sache, nämlich die, dass er sagte, Mensch Leute, lasst uns doch nicht Krieg führen gegen die, die gegen uns Krieg führen. Lasst uns doch versuchen, mit denen einigermaßen zu arrangieren, mit denen klarzukommen. Ja, und dann geht es uns vielleicht mit unserem Glauben auch ein bisschen besser, wenn wir nicht Fronten aufmachen, die gar nicht unsere Fronten sind. Der war dann aber nur ein paar Monate Statthalter, weil dann ein Nachkomme von David, ein völlig unbedeutender Nachkomme im Grunde genommen, der sich aber anscheinend für sehr bedeutend fühlte, der ist dann mit so ein paar Leuten zu dem hin, hat sich von dem nochmal einen Tag bedienen lassen, hat sich feiern lassen, so berichtet das Jeremia, die haben ein riesen Gelage gegessen und so weiter, haben sich von dem noch schön bewirten lassen und dann haben sie ihn einfach umgebracht, weil er eben kollaborierte. Und diesen Zom Gedalia, so nennen das die Juden heute, feiern die heute immer noch. Haben natürlich auch noch Schwierigkeiten damit, mit so einem alten Feiertag. Witzigerweise, seit 95 halten sie den doch wieder ein bisschen genauer, nämlich in Erinnerung an Yitzhak Rabin, ein Politiker, der umgebracht worden ist. Dann hat man wieder mal endlich einen Sinn. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, fragen auch heute viele, sollen wir diesen Feiertag überhaupt noch feiern, so wie wir es jetzt seit 2.500 Jahren machen? Ist das überhaupt noch notwendig? Ich hätte jetzt erwartet, dass Gott eine ganz klare Antwort gibt. Und dass Gott sagt, pass mal auf Leute, hier ist mein Tempel zerstört worden. Mein Haus, in dem ich gewohnt habe. Ich bin ja immer so persönlich ein bisschen hin und her gerissen, wie wichtig Gott sein Tempel, sein Haus ist. Auf der einen Seite, also gut, Neues Testament haben wir sowieso dann alles ein bisschen lockeren Umgang damit, aber wir Menschen tun uns seit Ewigkeiten damit schwer und zu fragen, wie wichtig ist Gottes Haus? Ist das jetzt hier Gottes Haus und dürften wir hier die Wände besprühen? Als Beispiel. Ja, wir bauen Kathedralen, wir bauen Tempel, aber andererseits, wenn man liest, in Mose habe ich auch die Tage gelesen, ganz spannend, müsst ihr euch, als die Stiftshütte gebaut hat, also der Anfang des Tempels sozusagen, die Vorform des Tempels, wie Gott beschreibt, wie er sich wünscht, wie die Stoffbahnen auszusehen haben und wie prächtig die sein sollen. Also scheint es Gott doch irgendwie wichtig zu sein, wie er zwischen uns Menschen lebt, wie das aussieht, wo er lebt. Und so antwortet er hier auch, dass er und sagt, Leute, passt mal auf, es geht mir nicht darum, wie es von außen aussieht, sondern von innen. Und hoffentlich kann das Äußere auf das Innere schließen lassen. Ich lese euch mal die Antwort Gottes, die Antwort, die Gott gibt durch den Propheten vor. Da sprach der Herr, der allmächtige Gott zu mir, sag dem ganzen Volk im ganzen Land und den Priestern, schon 70 Jahre lang fastet und trauert ihr am 5. und 7. Monat. Doch habt ihr das wirklich für mich getan? Und wenn ihr esst und trinkt, tut ihr das nicht auch nur euch selbst zuliebe? Das ist wieder, also mir wäre es einfacher und lieber gewesen, wenn Gott gesagt hätte, ey Leute, das war mein Tempel, ich bin euer Gott, das ist zerstört worden und gängt da gefälligst dran. Das wäre einfacher gewesen. Damit hätte ich leichter umgehen können, weil es klar zuordnbar ist. Gott hat immer diese furchtbare Angewohnheit, uns den Ball zurückzuspielen. Wisst ihr noch beim letzten Gegenfrage. Ja, wie ist das so bei euch? Wie ist das so bei dir? Wie lebt Gott bei dir? Was heißt das, wenn du isst und wenn du trinkst, tust du das dann auch für mich? Also es ist ja irgendwie klar und einfach, wenn ich sage, okay, ich reserviere mir da diesen einen Tag, oder zwei Tage oder wie auch immer. Und an diesen Tagen denke ich ganz besonders an das, was Gott von mir will. Ich trauere, ich faste oder dieses Fasten, das bringt mich auch dazu, mir das klarer zu machen. Ich bin nicht abgelenkt vom Kochen, vom weiß ich was auch immer. Also ich nicht vom Kochen, vom Essen. Was erwartet Gott von mir hier? Was erwartet Gott von mir, wenn er sagt, nein, es geht mir nicht nur um diese beiden Tage, weil das würden wir ja noch hinbekommen. Na, wir feiern ja jetzt nächste Woche alle Heiligen ganz bewusst. Oder? Wir wissen doch alle, worum es da geht, und an dem Tag werden wir uns Zeit nehmen und wir werden dieser Dinge gedenken, die da passieren. Auch wenn wir nicht dran glauben, dass es Heilige gibt, aber wir haben uns überlegt, wir haben Feiertag und dann denken wir mal drüber nach. Oder Reformationstag. Bei uns jetzt nicht zwingend Feiertag, aber gut, wenn du jetzt so protestantisch veranlagt bist, dann sagst du, okay, dann feiere ich eben am 1., wenn alle Heiligen ist, ist mir zu katholisch, dann feiere ich halt den Reformationstag, so wie wir es letztes Jahr gemacht haben, haben wir beide Tage gefeiert. Ganz bewusst machen wir das doch, oder? Weihnachten vielleicht noch, oder? Vielleicht gerade noch Karfreitag, weil wir merken, da läuft im Radio zumindest an vielen Sendern so komische Musik. Ostern wird dann schon schwieriger. Aber Gott sagt, nicht nur die Tage sollst du für mich halten, sondern auch die anderen. So wie wir es ja oft über den Samstag sprechen. Halte jeden Tag für mich, wenn du isst und wenn du trinkst. Hast du es dann für mich getan? Wir könnten jetzt spekulieren, was Gott damit meint. In dem Fall haben wir Glück. Er sagt uns, was er davon versteht und wie er das meint. Er gibt uns einen klaren Hinweis. Er sagt, durch die Propheten schärfte ich ihnen ein, also den Vorfahren, fällt gerechte Urteile. Geht liebevoll und barmherzig miteinander um. Die Witwen, die Waisen, die Armen und die Ausländer sollt ihr nicht unterdrücken und schmiedet keine bösen Pläne gegeneinander. Das befehle ich, der Herr, der allmächtige Gott. Es geht Gott nicht darum, wie das Haus von außen aussieht. Es geht darum, wie das Haus von innen aussieht. Was nutzt Gott ein Tempel, wenn die Menschen, die da drinnen sind, böse Urteile schmieden? Fällt gerechte Urteile. Und wenn man sich da den Urtext anschaut und die Reihenfolge und den Sinn der Worte, die da aneinandergereiht sind, dann stellt man fest, dass es eine logische Abfolge geht. Hier geht es nämlich ganz klar darum, erstmal, wie gehst du mit deinem Mitmenschen um? An den anderen Tagen, an denen du nicht fastest, in den anderen Momenten, an denen du nicht gerade mit Gott so eng verbunden bist. Also mich hat der Lobpreis eben total angesprochen. Ich war berührt von den Liedern, mich hat das angesprochen, das Gebet, und ich hatte richtig das Gefühl, Gott ist bei mir. Ja, schön, würde Gott sagen, aber wie war es denn gerade gestern? Als du mit den Leuten zusammen warst, die nah bei dir sind. Fällt gerechte Urteile, und Jesus würde sagen, urteilt gar nicht. Urteilt überhaupt nicht. Die Tage im Fernsehen ein Interview gesehen mit einem Schriftsteller, Rechtswissenschaftler in Schirach, und der hat ein Buch geschrieben, in dem er spricht über die Kunst des Beobachtens. Indem er sagt, und völlig ohne christlichen Hintergrund, der sagt, hört doch auf, immer zu urteilen. Weil wir Menschen so anscheinend sind. Ich weiß, ich bin so, und ich predige an der Stelle auch ganz bewusst mir selber. Ich bin immer gleich am Urteilen. Ich habe immer gleich ein Maß, was ich anlege. Ich finde immer gleich etwas gut oder ich finde es nicht gut. Und er sagt, also Schirach, nicht Gott an der Stelle, aber ich finde, das ist die schöne Erweiterung von Jesus, beobachte doch mal. Er hat das so erklärt, er hat gesagt, du könntest in ein Restaurant gehen und dann sitzt du da und dann setzt sich an den Tisch neben dir ein stinkender, schlecht gekleideter Mensch. Und dann könntest du sagen, was sitzt der jetzt hier in dem schönen Restaurant, wo ich bin und stört meine tolle Minute? Du könntest aber auch hergehen und könntest sagen, weißt du was, ich schaue mir den mal an und ich frage mich, was ist mit dem so? Und ich urteile nicht gleich, sondern ich beobachte. Und was würde sich unsere Welt verändern, wenn wir beobachten? Und das ist auch, glaube ich, das, was Jesus sagt. Guck dir doch den anderen mal an. Geht liebevoll und barmherzig miteinander um. Also das ist natürlich so einfach und so glatt und so, ja, aber am Ende ist es doch das, oder? Ja, gestern Abend hat mich hier der Vermieter angesprochen auf die Farbe draußen, wie wir gestrichen haben. Haben wir ja gemacht, die Front gestrichen, ja, das Grau. Und er sagte, oh, Herr Thomas, also unbedingt, ich brauche da die Rahlfarbe. Ja, müssen Sie sagen, wir wollen das ganze Haus, wenn wir streichen, dann werden wir das in Ihrer Farbe, in dem Grau, wenn wir streichen, das finden wir so schön. Meinst du, es interessiert, ich meine, mit der Predigt schon fertig, fand ich, passte wieder so, da dachte ich so, Gott interessiert das, die Rahlfarbe von außen, wahrscheinlich gar nicht. Ja, vielleicht dann, ja, wenn er weiß, wir kommen hier am Samstagmorgen alle hier rein und haben nur gute Laune und sind liebevoll miteinander, dann interessiert sich Gott im Zweifelsfall vielleicht auch für die Farbe draußen dran. Aber wenn wir hier zickig zueinander sind, dann bringt das alles nichts. Unterdrückt nicht die Witwen und Waisen, seid großzügig, sagt Gott. Und da finde ich, passt das wieder zusammen mit dem, mit dieser Frage, die die stellen, ja, aber wie lange noch? Also man könnte doch jetzt sagen, Go Live gibt es jetzt seit 8 Jahren, bald 9 Jahre und vom ersten Tag an spende ich von meinem Konto den Betrag. Wenn ich das zusammenrechne, da könnte ich mir ein Auto von kaufen. Vielleicht ein kleines Auto, aber wie lange noch, Gott? Wie lange soll ich dir noch was geben? Oder wir spenden jedes Jahr 11% von dem, was wir hier zusammentragen, an Geld, alles, was zusammen in der Kasse, spenden wir an die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Also zu dem, was ihr eh schon gibt, noch zu, das nehmen davon 11% und das schicken wir weg, das behalten wir gar nicht für uns. Jedes Jahr kommt diese Frage auf, wie lange noch? Wie lange sollen wir das tun? 12 Uhr. Hört ihr das? Also künstliche Intelligenz, die Zukunft. Wir haben hier so künstliche, also so, und wir haben versucht, sie auszutricksen. Der Markus hat Nikosia, glaube ich, eingestellt, ne, als Zeitzone, dass die nicht um 12 Uhr hier drehen, aber sie, das ist künstliche Intelligenz, sie beherrscht uns. Also wenn ihr da was hört, das sind nur die Heizungssteuerung. Wir haben gehofft, es wäre nicht heute, aber jetzt wissen wir es. Wie lange noch? Wie lange noch freundlich sein zu meinem Nachbarn? Wie lange soll ich den Idioten noch ertragen? Den sehe ich jeden Samstag hier. Ich kann die nicht mehr sehen. Noch 70 Jahre? Gott. Ich ertrage es nicht. Wie lange sollen wir den Menschen noch helfen, die da kommen? Die da hierher kommen, uns alles wegessen, unsere Frauen vergewaltigen? Wie lange sollen wir denen noch helfen? 70 Jahre? Hat das wirklich was mit uns noch zu tun? Muss ich noch? Schmiedet keine Pläne gegeneinander. Und Gott sagt nicht, das wünsche ich mir von euch. Das ist hier kein nice to have oder wäre schön, wenn ihr das so machen würdet, dann hätte ich euch ein bisschen lieber oder sowas. Sondern da steht, das befehle ich euch. Das ist nicht so ein, naja, weißt du was, also wenn du das mit mir begriffen hast, wie das funktioniert, so mit mir, Gott, und mit dir als Mensch, wenn du das, dann mach das doch besser. Ja, und du wirst dich dann selber besser fühlen, so wie wir modern, psychologisch, das ganze Gute mit Gott, das ist ja dann auch besser für unser eigenes Leben. Ja, das ist die eine Seite und das steckt auch, ich bin mir sicher, auch bei Gott immer dahinter, dass wir uns selber damit besser tun. Aber er sagt dann, ich befehle es dir. Da ist nichts zu verhandeln. Und deswegen feiern die Juden auch heute noch diese beiden Feiertage, weil es da nichts zu verhandeln gibt und zu Recht nicht. Wo kämen wir denn dahin, wenn wir nach 70 Jahren, nach 2500 Jahren oder in der Ewigkeit mit Gott darüber handeln würden, wie wir miteinander umgehen sollen? wie großzügig wir mit Gott und anderen Menschen sein sollen, als gäbe es da was zu verhandeln. Kein Schritt. Kein Schritt. Warum will denn Gott, dass die diese Feiertage halten? Was hat Gott denn davon, wenn wir fasten? Gott geht es dadurch nicht besser. Gott will, dass wir uns klar machen, woher alles kommt. Diese beiden Feiertage sind so ein Zeichen dafür, dass alles, was wir haben, von Gott kommt. Es geht Gott nicht um diesen kaputten Tempel, um diese Steine, sondern er will, dass wir uns daran erinnern, in dem Moment, wo wir fasten, aber vor allem auch in dem Moment, wo wir es nicht tun, wo wir empfangen, wo wir nehmen, wo es uns gut geht, wo wir einfach konsumieren, soll uns klar sein, dass alles das, jedes Molekül, das du atmest, ist ein Geschenk Gottes. Zu unwürdig ist das, aber wenn ich mich früher mit Mitarbeitern gestritten habe im Büro und die irgendwas von mir wollten und dann sagen, nee, sie hätten dann Recht, was zu fordern, dann habe ich immer gesagt, selbst die Luft, die du hier in meinem Büro atmest, die ist meine Luft. Das war nicht klug, so führt man keine Mitarbeiter. Das hat nicht gut funktioniert, aber... Wenn es vielleicht ein Gutes hat, dann erinnere ich mich heute, dass es in meiner Beziehung zu Gott so sein soll, dass mir klar ist, alles, was ich habe, kommt doch von Gott. Und warum bin ich dann geizig mit dem, was ich weitergeben kann? Es ist alles ein Geschenk. Und das sagt er diesen Jungs da, die da kommen und fragen. Er sagt, Leute, seid doch einfach nur dankbar, wenn ihr esst und wenn ihr nehmt, ihr habt es eh geschenkt. Und wenn ihr was abgibt, irgendwelchen Flüchtlingen hier, das ist doch, ihr gebt da nichts von eurem ab, ja? Sondern es ist eh meins. Und wenn du 10% an Gott zurückzahlst, wenn du Zehnten zahlst, dann sagst du nicht, ne, ja, ich gebe von meinem Geld 10%, sondern Gott sagt, das ist 100% gehört mir. Und 90 darfst du behalten, 90, das Allermeiste. Aber eins gibst du mir gefälligst zurück, bitte. Ich befehle es dir. Übrigens, dieser Text, damit nicht weit davon entfernt, Malachi. Also dieser Zacharja ist ein krasser Typ. Weil er so voll war mit Gottes Geist. Das steht da so. Der Heilige Geist wirkte bei ihm. Ne? Also nicht erst so ne, mit Jesus. Und so. Der Heilige Geist. Der schon immer da ist. Ich vermute, weil es in Zacharja einfach nicht nur außen, sondern vor allem innen schön war. Außen wahrscheinlich sowieso nicht zu der Zeit. Die sahen meistens nicht so schön aus. Aber innen war es schön. Innen war es schön. Und wenn wir es uns hier schön machen, nach und nach, ne? Und das, was Gott uns schenkt, dafür nutzen, um es wirklich schön und warm zu machen. Aber dann geht es darum, Gott darum, wie bunt und schön wir sind, wie wir leuchten, wie die Stoffe, aus denen wir sind, wie das strahlt in alle Welt und untereinander. Darum geht es Gott. Und zwar vor allem in den Momenten, wo es uns gut geht. Vor allem dann. Ich möchte mit euch darum beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Ach, lieber Gott, so ein Glück, dass die diese Fragen stellen dürfen, dass wir nicht dumm dastehen vor dir. Dass wir jetzt so klug sein können und uns vor dir hinstellen können und sagen, naja Gott, so dumme Fragen stellen wir nicht. Herr, hab Dank für deine Geduld mit uns. Hab Dank für deine Geduld mit mir und mit jedem Einzelnen hier im Raum. für deine Fürsorge und für all das, was du uns so schenkst. Großer Gott, vergib uns unseren Geiz. Vergib uns unsere Angst, die uns veranlasst, an Dingen festzuhalten, die uns gar nicht gehören. Großer Gott, hab Dank, dass du uns Mut machst. Dass du uns Mut machst, großzügig zu sein und dankbar zu sein. Hab Dank, dass du uns Mut machst, nach vorne zu schauen und zu sagen, nein, warum denn nicht? Und Herr, lass uns bewusst sein der Dinge, die du uns gibst. Lass uns bewusst sein dessen, dass wir alles, was wir haben, von dir kommt. Alles. Herr, wir sagen dir das hier mit vollem Bewusstsein. Nichts, gar nichts kam von alleine. Gar nichts haben wir geschaffen. Alles kommt von dir, Herr, und dafür hab Dank.